Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Moneymaker Marketing. Und ich freue mich riesig, dich heute hier bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Ich habe mich übrigens dafür entschieden, kleine Sprachfehler auch drinnen zu lassen. Einfach, weil es meiner Meinung nach authentischer ist und weil es ganz normal ist, dass man sich auch mal verspricht. Also das kann ab und zu passieren, nur dass du schon mal Bescheid weißt. Ja, wenn mich jemand fragt, was ich beruflich mache, dann erzähle ich eigentlich immer die gleiche Story, und zwar erzähle ich, dass ich Geschichtenerzählerin bin, Märchenerzählerin für Unternehmen und Selbstständige. Und der eine oder andere, der kann sich darunter gar nicht so viel vorstellen. Und dann gehe ich immer ein bisschen weiter in das Thema rein. Und das Schöne ist, als Storytellerin, da kannst du ausschmücken. Du kannst von verschiedenen Themen sprechen und es einfach ein bisschen interessanter machen. Ich bin ein Lebemensch. Ich lebe und liebe Geschichten. Und ich glaube, wir kennen das alle. Als wir klein waren, da haben unsere Eltern uns immer Geschichten vorgelesen. Zumindest war das bei mir so. Und dann immer bevor ich schlafen gegangen bin, habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, Mama, bitte erzähl mir eine Geschichte. Und dann hat sie angefangen. Und unsere Eltern, die sind ja auch einfach Helden. Und die haben auch immer aus allem eine Geschichte gemacht. Und ich meine, aus jeder Geschichte, die wir als Kinder gehört haben, da resultiert ja auch immer, wie sage ich das am besten, da ist ja immer ein Knowledge mit dabei. Also eine Schlussfolgerung, eine Moral der Geschichte. Und die soll dir was beibringen, egal was es ist. Und egal, ob das jetzt ist, zum Beispiel hier raus vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Und dann kommt da der Nikolaus. Und dann, wenn du brav bist und artig warst das ganze Jahr, dann hast du ein bisschen was Süßes bekommen. Und wenn nicht, dann gab es die Rute als Bestrafung. So. Und die Deutschen, die sind ja Helden, wenn es darum geht, Geschichten zu erzählen. Also, was heißt Helden? Im Endeffekt haben wir als Deutsche eine ganz spezielle Verbindung zu Kindergeschichten. Und ich wette mit euch, jeder von euch kennt dieses Buch, dieses ganz, ganz typische Kinderbuch, wo sich jeder fragt, was war da eigentlich mit uns los? Wieso, wie haben wir überhaupt solche Kindergeschichten rausbringen können? Und ich glaube bis heute, dass das die Deutschen sehr geprägt hat, und zwar den Strubbelpeter. Ich glaube, der eine oder andere, der weiß jetzt ganz genau, wovon ich spreche. Und zwar ist das ein Kinderbuch, ein Buch mit mehreren Kurzgeschichten. Und egal, was in diesem Buch passiert, gefühlt in jeder Geschichte geht es einfach nur darum, jemand hat die Regeln nicht befolgt und dann ist derjenige gestorben. Dann stirbt einfach irgendjemand. Und als ich mir das als Erwachsener dann das Buch irgendwann mal angeguckt hat, dachte ich mir, was sind das für Kindergeschichten? Was haben wir denn da konsumiert an Content? Also das ist ja irre. Und ich weiß es noch wie heute, da gibt's eine Geschichte von einem Mädchen, die zündelt immer mit Streichhölzern rum. Und dann sagt die Mutter irgendwann, glaube ich, so, ja, mach das nicht, das ist nicht gut, du kannst dich verbrennen. Und sie macht weiter. Und irgendwann geht sie in Flammen auf und das ganze Haus, und dann ist sie tot. Dann ist sie gestorben. Und dann gibt es noch zum Beispiel eine zweite Geschichte von einem Jungen, der soll Suppe essen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ist der Suppenhans oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ich nagelt mich nicht auf den Namen fest. Und dieser Junge hat auf jeden Fall überhaupt gar keine Lust, so eine Suppe zu essen. Der hat so gar keinen Bock. Der hat so richtig gar keine Lust. Und dann macht er das einfach nicht. Und dann sagt man ihm jeden Tag, er soll Suppe essen, weil er immer dünner wird. Und er macht es dann trotzdem nicht, weil er, wie gesagt, so gar keinen Bock hat. Und dann stirbt er. Dann ist er tot. Und da gibt es auf jeden Fall noch viele verschiedene andere Stories. Gibt auch Hans Kuck in die Luft und sowas. Ist, glaube ich, auch da drin, wenn ich mich nicht irre. Der guckt halt in die Luft und schaut nicht, wo er langläuft, und dann landet er irgendwie im Wasser. Und was diese Geschichten aber gemein haben, was deswegen spreche ich überhaupt heute darüber, ist, dass diese Geschichten mir bis heute im Kopf geblieben sind. Und warum ist das so? Weil wir Geschichten besser erinnern als Zahlen, Daten, Fakten, ZDF. Und ich werde euch heute so ein bisschen mitnehmen in die Welt des Neuromarketings und der Neuropsychologie und erkläre euch ein bisschen, warum das so ist und ja, wie ihr das vielleicht auch für euer Marketing so ein bisschen anwenden könnt. Auf jeden Fall ist es so, wie schon erzählt, dass Geschichten, vor allem emotionale Geschichten, bei uns besser im Gehirn bleiben. Und es gibt sogar eine Studie von in dem Jahr von 2007. Und diese Studie besagt, dass Menschen mehr, dass Menschen bereit dazu sind, mehr Geld zu bezahlen. Achtung, das ist wichtig für alle meine Vertriebler, wenn sie vorher eine emotionale Story gehört haben. Lass das einfach mal sacken. Die sind bereit dazu, mehr Geld zu bezahlen, wenn sie vorher eine emotionale Story gehört haben. Also, ich glaube, das war schon 2007. Und das dreht alles. Wenn man das mal verstanden hat, dann weiß man auch ganz genau, warum funktioniert zum Beispiel Social Media Marketing im Influencer-Bereich. Warum funktionieren diese ganzen Spendengalas? Was wird denn da gezeigt? Emotionale Stories, die triggern. Und diese Stories, die triggern Areale im Gehirn. Und deswegen landen wir dort im Langzeitgedächtnis. Und diese Areale stelle ich euch heute vor. Das ist nämlich einmal die Amygdala, auch Mandelkern genannt. Und das ist einmal der Hippocampus. Und die Amygdala und der Hippocampus dürft ihr euch so vorstellen, die Amygdala ist wie ein Türsteher. So könnt ihr euch das vorstellen. Ist wie ein Türsteher. Und vielleicht kennt der eine oder andere, kennt das Berghain in Berlin. Es ist, soll, glaube ich, die härteste Tür der Welt sein, wenn ich mich nicht irre. Oder Europas, aber ich meine der Welt, tatsächlich der Welt. Und das sind wirklich beinharte Türsteher. Da kommst du nicht so einfach rein. Und ihr könnt euch die Amygdala wie ein Türsteher vorstellen und die ist ein Bewertungssystem. Und du kommst dahin, du möchtest in diesen Club rein, du möchtest in den Hippocampus, das ist nämlich, der bringt dich ins Langzeitgedächtnis. Und du musst daran vorbei und das Einzige, was du tun musst, ist, eine emotionale Story zu erzählen. Und die Amygdala, also der Türsteher-Amygdala, der bewertet deine Story und sagt dir, ob du vorbeigehen darfst oder eben nicht. Und wenn du das geschafft hast, dann bist du da, wo alle hin möchten. Dann bist du nämlich im Club Hippocampus Langzeitgedächtnis. Und da wollen wir alle rein. Da wollen Marketer rein, da wollen Vertriebler rein, da wollen Psychologen rein, da wollen, alle möglichen Salesmenschen rein. Jeder möchte da rein. Wir möchten alle in den Club Hippocampus Langzeitgedächtnis. Weil wenn wir nämlich da drin sind, und das ist das Interessante daran, dann sind wir zu jeder Zeit abrufbar. Dann bist du mit deiner Geschichte, bist immer präsent. Und wenn dann zum Beispiel mal das Wort auf dich fällt, dann kann man dann immer, also zu jeder Tages- und Nachtzeit, kann man diese Information wieder rausholen. Und das ist doch die Wunschvorstellung von jedem Marketer, da mal reinzukommen, oder? Genau. Und wie du das machst, das erzähle ich dir jetzt gleich. Und zwar ist das eigentlich auch, da gibt es so ein paar kleine Tipps und Tricks, wie man das machen kann. Und genau, das erzähle ich dir jetzt heute. Im Endeffekt ist es so, dass man vor allem catchen muss in den ersten, leider Gottes, vor allem auf Social Media, wenn wir jetzt von Social Media Plattformen ausgehen, in den ersten 1 bis 2 Sekunden. Man sagt eigentlich eher 1,2 Sekunden. Und es ist auch so, dass immer das Erste und das Letztgesprochene, das wird immer stärker behalten als der Mittelteil. Was vor allem wichtig ist, Emotionen zu triggern, wenn du dein Gegenüber abholst und nicht einfach nur irgendwas erzählst und sagst, ach ja, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel in meinem Beispiel, dann bin ich halt damals, keine Ahnung, habe ich irgendwie gedacht, ich muss raus aus Deutschland, hat mir nicht so gefallen, bin dann nach Dubai gegangen, habe dann meine Agentur gegründet und seitdem bin ich halt hier. Das interessiert keine Sau. Das interessiert keine Sau. Aber wenn du erzählst und das ein bisschen ausschmückst, du musst ja nichts dazu dichten. Aber es geht wirklich darum, den Menschen mitzunehmen in das Erlebte. Weil das Interessante ist nämlich, dass Forscher herausgefunden haben, dass wenn wir emotionale Geschichten hören, also nicht nur irgendwelche Geschichten, sondern wirklich emotionale Geschichten, wenn wir diese hören, dann triggert das auch das auditive Areal im Gehirn. Und das macht, dass wir Erlebtes, dass wir Gehörtes auch erleben. Also unser Körper kann nicht unterscheiden oder unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen gehörtem Emotionalen und erlebtem. Das bedeutet, wir erleben Geschichten. Wir erleben emotionale Geschichten und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel weinen, wenn jemand etwas Trauriges erzählt oder etwas sehr Berührendes erzählt, weil wir das miterleben. Und das ist eigentlich etwas sehr, sehr, sehr Schönes, aber auch tatsächlich was ein bisschen was Gefährliches. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal einen kurzen Exkurs in Traumata gehen oder negative Erlebnisse, wenn wir auch gedanklich immer und immer wieder zum Beispiel in, gedanklich in Traumata festhängen und immer wieder an schlechte Situationen denken. Zum Beispiel, du hattest einen Autounfall, dir ist irgendwas passiert und ich weiß es nicht, du hast dich sehr verletzt. Vielleicht hast du auch einen Motorradunfall gehabt, irgendwie sowas. Und du denkst dann immer und immer und immer wieder daran zurück und leidest jedes Mal mit. Daher, ja, du leidest mit. Ich glaube, das sagt schon alles. Dann kann dein Gehirn nicht unterscheiden, ob du das gerade erlebst, ob du gerade darüber sprichst oder nur darüber nachdenkst, weil du bist in dieser Emotion gefangen und die Hormone werden von deinem Körper ausgeschüttet. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. So, zurück zum Thema. Wie bauen wir jetzt also eine emotionale Geschichte auf? Was wir brauchen, ist eigentlich immer erstens ein Held, ein Problem, ein Mentor, ein Plan und der Held geht auf die Reise. Und manche bauen zum Beispiel auch immer noch einen Wendepunkt ein, das wäre eigentlich auch sehr wichtig, weil, wie ich schon gesagt hatte, in meinem Beispiel, ich hätte sagen können, ja, okay, hier, bin nach Dubai gegangen und so weiter und so fort. Das interessiert keinen. Wenn ich aber erzähle, das ist eine wahre Geschichte, dass ich in Deutschland war und dass ich während der Corona-Zeit wirklich sehr mit depressiven Zuständen zu kämpfen hatte. Und der eine oder andere mag sich vielleicht daran zurückerinnern. Gerade Anfang der Corona-Zeit, keiner wusste so genau, was das ist. Am Anfang hat man es noch nicht so ganz ernst genommen. Und dann irgendwann, als es dann irgendwie dann doch in Europa gelandet ist und dann immer mehr nach Deutschland gekommen ist und man dann irgendwann auch nichts mehr machen durfte, Social Distancing, du durftest deine Freunde nicht mehr sehen, durftest nicht mehr rausgehen. Viele durften nicht mal mehr zur Arbeit. Und das hat mich damals schon extremst mitgenommen. Und ich wusste nicht so ganz genau, wie damit umgehen. Und dann war ich auch in einem Job gefangen, der mir alles andere als Spaß gemacht hat. Und es gab wirklich dann Tage, wo ich zu Hause lag und ich habe die Decke angestarrt und ich habe es nicht geschafft, aufzustehen. Und das ist wie, als ob mich was zurückgezogen hat, als ob mich etwas in mein Bett gezogen hat. Und ich konnte nicht aufstehen, ich konnte einfach nicht. Und dann lag ich da und dachte mir so, bitte, bitte erlöse mich einfach. Und ich war so traurig und ich wusste nicht, wohin mit mir. Und kennt ihr das auch, wenn man in einem Job festhängt, wo man dann wirklich so denkt, wo man schon beim zur Arbeit fahren an den Feierabend denkt und hoffentlich geht es schnell vorbei, damit ich schnell wieder nach Hause kann. Kennt ihr sowas, wo man wirklich so seinen Körper mit hinschleppen muss? Das war es auf jeden Fall zu der Zeit damals so. Und das hat mich ziemlich fertig gemacht. Und ich bin auch der festen Überzeugung, du kannst niemals so dein volles Potenzial entfalten. Also bin ich dann damals, Freunde von mir sind nach Dubai ausgewandert und die hatten mich dann eingeladen und ich dachte mir schon so, wer geht denn nach Dubai, ey? Was will man denn da? Und die haben dann damals zu mir gesagt, Caro, hör auf zu judgen, also hör auf zu beurteilen, komm her und schau es dir selbst an. Und dann dachte ich mir, okay, ja, habt ihr recht, fair enough. Und dann bin ich dahin und dann war auf einmal alles so hell und die Sonne hat jeden Tag geschienen und das macht dann natürlich auch erstmal was mit deiner Mut, mit deinem Gemüt vor allem. Und dann dachte ich mir so, wow, und die Leute sind alle so freundlich hier. Und alle haben so viel Ambition und die haben so Bock, was zu machen. Und jeder arbeitet irgendwie an seinem Traum und dann gibt es Menschen, die stehen ohne Wecker auf. Könnt ihr euch das vorstellen? Menschen, die ohne Wecker aufstehen, weil sie so Bock auf den nächsten Tag haben. Und das war für mich komplett neu damals. Und dann dachte ich mir, ich muss irgendwas verändern. Und dann bin ich zurück nach Deutschland und habe in einer Hauruck-Aktion, das habe ich hier, glaube ich, schon mal was erzählt in dem Podcast, bin mir gar nicht so sicher. Habe ich meinen Job gekündigt, habe meine Wohnung gekündigt, habe alles verkauft, was ich hatte innerhalb von 2 Monaten. Ich habe mich selber auch nie auf einem, oh Gott, da fällt mir schon der Stift aus den Händen. Habe mich selber noch nie auf dem Flohmarkt gesehen. Und ich bin auf Flohmärkte gegangen. Ich war um 5 Uhr morgens da und ich habe mein Zeug verscherbelt. Aber frag nicht wie. Und ja, dann bin ich mit meinen 3 Koffern one way nach Dubai geflogen, hatte für 2 Wochen ein Airbnb und habe gedacht, schauen wir mal, was wird. Und das war natürlich extremst holprig und ich würde, glaube ich, auch niemandem empfehlen, das so zu machen, wie ich es gemacht habe. Weil, ach mein Gott, da war noch so viel. Dann bin ich mit irgendwelchen WGs gelandet, weil ich am Anfang ohne Visum noch keine Wohnung anmieten konnte. Und als ich dann endlich meine Wohnung angemietet habe, dann hatte ich ein Rie-, muss ich vorstellen, ich war endlich alleine. Endlich war ich alleine in einer Wohnung. Und ich habe mich so gefreut, allein zu sein, weil es ging, ja, also es ging monatelang, war es einfach nur von WG zu WG. Und am Anfang mit 5 Indern und oder Pakistanis in einer Wohnung als einzige Frau und als einzige Weiße, bis ich dann irgendwann mal eine deutsche WG gefunden habe. Da mussten wir dann aber dort aus der Wohnung raus. Und dann habe ich es endlich geschafft, in ein Studio-Apartment zu ziehen. Und dann war ich erstmal der glücklichste Mensch der Welt. Und dann Kakerlaken überall. Ein kompletter Kakerlakenbefall in dieser Wohnung. Und ich hätte wirklich Scheiße brüllen können in dem Moment. Und naja, sei es drum. Auf jeden Fall nach ganz viel Pest Control, also Kammerjäger auf Deutsch, der jede Woche da war und erstmal natürlich super krank geworden bin, weil diese Pestizide ja überall also einwirken müssen. Wenn du das sprühst, dann musst du Fenster und Türen geschlossen halten, damit es so richtig schön eindämpft. Und habe dann 11 Stunden lang jeden Tag von der Mall aus gearbeitet. Wenn du ein Business aufziehen willst und keinen eigenen Space hast, dann kann mir, glaube ich, jeder Online-Unternehmer erzählen oder mich verstehen, wie schlimm das ist. Auf jeden Fall habe ich Tag und Nacht gekämpft dafür und irgendwann habe ich es geschafft. Und ich habe es auch geschafft, aus diesem Vertrag rauszukommen und bin tatsächlich nicht in dieser Wohnung geblieben, Gott sei Dank. Und ja, hatte dann ein bisschen Hilfe dabei, bei der, also meine Agentur aufzuziehen. Und dann habe ich mich irgendwann gefangen nach einem halben, dreiviertel Jahr. Und das war wirklich, wirklich anstrengend. Und ihr seht, diese Geschichte hat einen Wendepunkt, ne? Ich bin nach Dubai gegangen, es hat mir so gut gefallen. Am Anfang war es schlimm, dann war es gut, mich zurück nach Deutschland. Dann bin ich wieder nach Dubai und dann nochmal der Wendepunkt und dann war es gut. So. Und das macht eine typische Geschichte aus. Wir haben den Helden, das bin ich. Ich hatte offensichtlich ein Problem oder mehrere Probleme. Ich habe jemanden getroffen, der mir geholfen hat. Mit dem habe ich einen Plan gehabt und dann bin ich auf die Reise gegangen. Und so funktioniert funktionales Storytelling. Ihr braucht immer einen Wendepunkt auch, weil ansonsten ist kein Spannungsbogen gegeben. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Und wenn du auf jeden Fall auch Interesse am Storytelling hast, Hilfe dabei, das vielleicht für dein Social Media Marketing umzusetzen oder vielleicht auch gerne einen eigenen Podcast starten möchtest, aber nicht weißt wie, dann kannst du jetzt einfach mal auf den Link in der Videobeschreibung klicken und dich einfach bei mir melden. Ansonsten freue ich mich natürlich über jeden Support. Darfst sehr gerne diesen Podcast bewerten, darfst mir auch sehr gerne auf Social Media folgen. Ich würde mich auf jeden Fall wahnsinnig über ein bisschen Rückmeldung freuen. Und ich freue mich auf die nächste Folge von Moneymaker Marketing, dich wieder mit dabei zu haben. Dominate.